Also ich muss euch sagen, das war richtig schön, heute Morgen herzukommen. Und ich freue mich, dass wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, weil ich glaube, es gibt viel zu erzählen, oder? Was in den letzten Tagen war. Also solche tolle Weihnachten hatten wir ja selten, wo dann Feiertage waren und kommen da gleich wieder ein Sonntag und dann wieder ein Feiertag, wieder ein Sonntag. Fantastisch, oder? Also, und jetzt ist ja Weihnachten vorbei und so langsam kehrt ein bisschen Normalität ein. Also, ich vermute, die letzten Geschenkverpackungen sind so entsorgt. Die Geschenke ein bisschen in den Haushalt integriert. Die Kleider hängen im Schrank. Die Spielsachen in die jeweiligen Zimmer. Die Pralinen schon zum Großteil leer gefäspert. Und der neue Schlafanzug schon in der Wäsche her. Also, ihr merkt schon, Schlafanzug war mein Thema. Ich habe aber keinen bekommen, gebe ich zu. Und jetzt ist auch gut davon, ja. Also, Geschenke, ein großes Thema. Und ich glaube, so mancher ist erleichtert, sagt, ach, zum Glück ist das jetzt mal eine Weile vom Tisch, ja. Weil halt es so kompliziert ist, ja. Dieses Schenken ist echt kompliziert. Da soll es eine Freude machen. Dann muss es passen. Der andere soll damit was anfangen können. Dann muss es irgendwie vom Budget her reinpassen. Und natürlich auch, hat ja unterschiedlich enge Beziehungen zu den Leuten. Also es ist wirklich nicht so einfach. Und manchmal schafft man es, ich weiß nicht, ob ihr es hingekriegt habt, dass euch jemand sein Geschenk aufgepackt hat und dann solche Augen hatte, vielleicht sogar noch um den Hals gefallen ist, weil er so überrascht war von dem, was ihr ihm geschenkt habt. Habt ihr es hingekriegt? Schwierig, gell? Also, was machen dann die meisten von uns, wo man schon mal nicht ganz verkehrt ist? Man kauft was Neues. Also, neu ist ja unser Thema und neu hat natürlich viele Vorteile, denn der Aufwand beim Geschenkekaufen ist überschaubar. Amazon liefert ja noch schnell bis kurz vor knapp, ja. Dann, neues hat natürlich auch tolle Verpackung meistens, ja. Sieht gut aus, lässt sich gut einpacken. Man hat ja noch 2 Jahre Garantie. Also so lange sollte das auf jeden Fall funktionieren. Und falls gar nichts ist, dann kann man es immer noch umtauschen. Also alle, die am ersten, also nach Weihnachten arbeiten mussten, das ist immer der Horrortag, weil da alle umtauschen, ja. Aber neu ist doch schon mal ein guter Weg. Umgekehrte Frage, wer von euch schenkt Gebrauchtes? Okay, jetzt bei Pralinen ist vielleicht ein bisschen schwierig, so eine halbvolle Pralinenschachtel. Aber wer verschenkt gebrauchte Handyhülle oder so eine Tüte voller gebrauchte Playmobil-Figuren oder eine gebrauchte Tasse? Hat es einer gemacht? Er wahrscheinlich nicht, gell? Also man schenkt in der Regel was Neues, weil da ist was Positives mit verbunden und weil es einen vielleicht im Moment aus der Realität rausholt, weil die Realität ist ja eine andere. Die Realität ist ja, dass eigentlich alles immer in den Punkt, Punkt, Punkt geht, ja. Also ein Großteil meiner und ich glaube eurer Lebensenergie geht auch dafür drauf, dem Zerfall und Verfall entgegenzuwirken. Ja. Also Dinge, ständig ist man am Renovieren, dann der eigene Körper, was da alles für Cremes gibt und so weiter. Beziehungen muss man dranbleiben, dass sie nicht verfallen. Und vielleicht ist es so ein kleines bisschen Erklärung, dass viele bei dieser neuen Jahreslosung, dass sie die so schön finden, weil da vielleicht so eine ganz tiefe Sehnsucht drin steckt, wenn es Gott spricht, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und ich muss sagen, ich finde die Losung nicht nur schön, sondern ich finde die ist überragend. Ja. Die ist wirklich überragend, weil sie so viel in unserem Leben verändert. Und was sich jetzt dahinter verbirgt, da will ich man würde sagen, so eine Unboxing-Predigt machen. Also heute ist es so, vielleicht die Älteren müsst ihr euch mal zeigen lassen hier, ja. Also ganz viele filmen zu Hause, wenn sie ihr neues Handy kriegen, wie sie das unboxen, also auspacken sozusagen und es anschauen, dann wird es gefilmt, dann wird es ins Internet hochgeladen und dann schauen so ein Unboxing-Video von dem neuen Handy schon mal 60 Millionen Menschen. Bisschen überraschend, gell, aber so ist es ja. Und deswegen will ich jetzt mit der Jahreslosung die auch mal ein bisschen auspacken und vielleicht ein bisschen entdecken, was steckt dahinter, ohne den Anspruch zu haben, ich habe alles verstanden. Und jetzt, damit ihr wisst, um was es da geht in diesem Bibelvers, dass man den nicht einfach nur frei im luftleeren Raum interpretiert, will ich euch den Zusammenhang vorlesen. Und er steht, dieser ganze Bibeltext steht im vorletzten Kapitel der Bibel, weil wir jetzt damit auch am Ende angekommen sind. Gedanklich. Also wir sind noch nicht so weit, aber es wird. Und dort steht jetzt Folgendes in Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Und dort lesen wir, und sieht Johannes, der Jünger, der die ganze Offenbarung aufschreibt und zeigt ihm Gott, und er schreibt: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, die Wohnung, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also ich will mit dem Unboxing mit 3 Schritten anfangen. Und der erste ist der neue Himmel und die neue Erde. Also wir sind jetzt mit diesem Bibeltext wirklich so am Plan, am offensichtlichen Plan, am Ende dieser Weltgeschichte angekommen. Und dort wird ganz klar gesagt, diese Erde hat ein Ende. Irgendwann ist hier abgeschlossen und diese Erde gibt es nicht mehr. Also die existiert nicht mehr, die ist vergangen, die ist weggegangen. Wir lesen vorher in Offenbarung 20, 11, da heißt es: Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, also Gott selber, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurden für sie gefunden. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, da taucht Gott auf in seine Größe und Macht und dann flieht die Erde davon und dann weiß keiner wohin und dann gibt es nur eine Lösung, die ist einfach weg. Existiert nicht mehr, entflieht, alles ist aufgelöst und es ist beendet, die ist weg. Und keiner weiß mehr von irgendwas von dieser Erde, interessiert auch nicht mehr. Da gibt es kein Museum mehr über diese Erde, kein Friedhof, keine Gedenkstätte, keine Weltkulturerbe, kein Schloss Neuschwanstein. Keiner weiß irgendwas von irgendwelchen Errungenschaften, Archiven und was wir alle denken, was wir behalten sollten. Das wird alles nicht mehr da sein. Das wird nämlich so sein. Weg. Einfach weg. Und mancher könnte diesen Gedanken frustrieren, weil man ja gerne was Bleibendes schafft, gern wir. Machen das ja so gerne, es soll ja irgendwas bleiben. Aber da muss ich dich enttäuschen, das wird nicht mehr sein. Das wird nicht sein. Aber, und das ist jetzt sehr interessant, es kommt was Neues. Es kommt was Neues. Und das Alte jetzt, es hat nur noch an einer Stelle eine kleine Erwähnung, nochmal so einen kleinen Nachklang, dass da mal was war. Und dann ist, weiß kein Mensch mehr von dem Alten. Also der ganze Fokus konzentriert sich auf das Neue, auf den neuen Himmel und auf eine neue Erde. Und da schafft Gott wirklich was absolut Neues. Also da wird nichts Altes mehr saniert, dann wird nichts umgewandelt, nichts aufgewertet, sondern was ganz Neues, was ganz anderes, was es noch nie gegeben hat. Und das, was wir so ein bisschen wissen, dass es eine geschöpfliche Welt sein wird. Also nicht nur ein Himmel, sondern auch eine Erde mit Pflanzen, mit Tieren. Ist keine Kopie von dem hier, Leute. Keine Kopie. Deswegen ist es so schwer, das zu beschreiben, weil sie das so dermaßen übertrifft. dass man davon eigentlich gar nichts mehr findet. Man würde heute sagen, vielleicht Next Level. Also so eins oben drüber. Das Alte ist weg und es kommt das ganze Nächste. Also Gott schafft eine neue, eine schöne, eine reale Welt. Und Gerhard Meyer schreibt, die ist leibhaftig. Da gibt es einen Auferstehungsleib von Menschen. Das sind Menschen da wesensmäßig, Geografie und spirituell zugleich. Aber eben vier Sachen, und das ist eben für uns zu schwer. Die wird ganz neu sein. Die wird ganz anders sein. Also absolute Realität, also kein Wunschtraum, keine Idee nur, sondern absolute Realität und ganz geistlich. Da wird nichts mehr Menschliches, was wir als menschlich definieren, da sein. Und dann geht es weiter. Jetzt versucht er uns das zu beschreiben und mitzunehmen. Wie wird es denn da sein? Ja, was müssen wir uns weiter vorstellen? Und dann ist ja von diesem neuen Jerusalem zunächst die Rede. Jetzt stellt euch das so vor, ihr seid jetzt da, habt jetzt diese neue Erde vor Augen und dann den Himmel und dann seht ihr plötzlich wieder so eine Stadt, so eine neue Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Und jetzt geht es um dieses Miteinander zwischen Gott und uns. Wie muss man sich das vorstellen? Ja? Jetzt ist so, wir beten zu Gott, der ist weit weg. Wir wünschen uns, dass wir ihn sehen, den sehen wir aber nicht. Aber wir wissen, dass er mitten unter uns ist. Und jetzt auf einmal ist es anders. In dieser Stadt wohnen nämlich die Heiligen, die vor Gott heilig sind, also alle, die Christus glauben. Und jetzt geht es auf ein Miteinander zwischen Gott und uns. Und da gibt es jetzt dieses geniale Bild, das das beschreibt, nämlich wenn es um die geschmückte Braut geht. Also ich finde es wirklich ein fantastisches Beispiel, wie die Bibel immer sucht, wo man ansetzen kann, wisst ihr, wo wir irgendwas verbinden, was Außergewöhnliches verbinden, sucht ihr immer Bilder, wo wir ein bisschen näher kommen. Ja? Und wir haben ja da schon eine gewisse Vorstellung und eine gewisse Ideen. Und es gibt ja eine goldene Hochzeit am Samstag. Ja? Da werden wir vielleicht noch mal ein paar Bilder sehen von vor 50 Jahren, wie man damals geheiratet hat. Aber vor 50 Jahren war das auch schon besonders. Und die Braut ist bei einer Hochzeit. Wisst ihr, das ist halt schon. Alle, die geheiratet haben oder die meine Braut waren, das war wahrscheinlich einer der besonderen Tage deines Lebens. Ja? Also da hat man ja sich ins Zeug gelegt, morgens zum Friseur, vorher auf tagelang ein Kleid anprobiert und überlegt. Und da wird alles gegeben, dass diese Braut fantastisch aussieht. Und dann zeigt sich es in der Kirche. Also kenne ich es, dass manchmal steht der Bräutigam schon in der Kirche, manchmal stehen sie hinten draußen, wenn ich Leute traue, manchmal noch davor. Man hat das Privileg, dass ich zuerst sehen darf. Ja, und dann läuten da die Glocken und dann sind die Glocken fertig. Und dann marschieren die beiden da so, oder die Braut so würdevoll langsam rein und alle gucken auf wen? Der Bräutigam, ach, vergiss es, uninteressant. Alle gucken auf die Braut, alle. Und wenn meine Frau sagt, mach auf jeden Fall ein Foto von der Braut, nicht vom Bräutigam. Alles konzentriert sich auf diese Braut hin. Ja. Das ist der Moment. Und jetzt stell dir vor, jetzt sagt die Bibel, jetzt sagst du, bist diese Braut vor Gott. Der ist auf der einen Seite und du als Christ, wir als Gemeinde auf der anderen Seite. Und da kommt man jetzt zusammen. Der Gott, von dem die Erde wegfliehen muss, weil sie es nicht aushält. Und wir kommen auf einmal zusammen und das passt. Das passt, weil wir einen neuen Auferstehungskörper bekommen, der diese Herrlichkeit Gottes aushält. Und das sind da lauter, erlöste, gerechte Menschen, an denen kein Makel, kein Schuld, nichts zu finden ist. Wir kommen zusammen mit diesem großen Gott. Ich muss sagen, das ist unfassbar, was da passiert. Und jetzt hört selber, was jetzt Gott dann da sagt, was dann da passiert. Jetzt kommt diese kräftige Stimme. Ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen kann. Also wie diese Stimme Gottes klingt, als kräftig, als vertrauensvoll, als würdig, als vorfreudiger, wie man da irgendwie das aussprechen kann. Wenn dann der selber sagt, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und dann macht er deutlich, was denn das jetzt bedeutet. Wenn er sagt, hey, ich werde bei ihnen wohnen. Und wenn sie mein Volk sein und ich selber werde bei ihnen sein, ihr Gott. Also immer wieder diese Betonung, dieses Miteinander. Alles steht Kopf, würde ich sagen, was wir uns heute träumen, ist auf einmal Wirklichkeit. Also noch viel inniger, als wir es am Anfang in der Bibel im Paradies lesen, wo praktisch Adam und Eva dann so am Abend sich getroffen haben, sondern das ist wirklich nochmal Wahnsinn, ja. Hesekiel 48, hier ist der Herr, wir und Gott, der dreieinige Gott für immer zusammen. Wir werden wohnen, hier steht wohnen, das bedeutet andauernd, also die wird da keiner mehr ausziehen. Wir werden da bleiben, für immer und ewig. Und wir werden mit Gott vertraut sein, wie wir es uns eigentlich nur erträumen können. Und deswegen das Dritte an dem Text. Hey, das Neue ist das Erfüllen deiner Träume. Stell dir vor jetzt, wie Gott auf dich zukommt und jetzt hat nochmal dieser letzte Moment, dieser letzte Rest von dieser alten Welt, der wird jetzt auch noch beseitigt. Kommt Gott her und beseitigt das, was uns so schwer macht. Ja, die Böse, die Sünde hinterlässt ja wirklich Spuren in unserem Leben, auch über den Tod hinaus, interessanterweise. Und jetzt kommt Gott, ich weiß nicht, ob er ein Taschentuch hat oder was er da nimmt. Auf jeden Fall kommt er her und dann heißt es, und er wird jede Träne abwischen. Abwischen, abtrocknen und dann ist fertig. Und jetzt, wie beschreibt Gott für uns, was wir uns nicht vorstellen können? Ich finde es dann hier eine gute Idee von ihm zu sagen, ich drehe jetzt den Spieß um und jetzt stellt euch vor, alles, was euch das Leben schwer macht, das gibt es nicht mehr. Das existiert nicht mehr. Also wird der Tod nicht mehr sein, keine Trauer, kein Geschrei, weder Schmerzen, weil das alles vorbei ist. Stell dir mal vor, keine traurigen Menschen. Was ihr über die Feiertage, wenn ihr da mit Leuten euch getroffen habt, da war nicht immer alles rosig, oder? Da haben euch so manche Geschichten Leute erzählt, wo traurig waren oder wo sie jemanden vermissen, weil er nicht mehr lebt. Und ihr musstet überlegen, wie ihr den Menschen ein bisschen aufbauen könnt. Und habt ihr vielleicht sogar so Trostbibelverse zitiert. Kommt her, alle ihr Mühseligen und viele andere, die es da gibt. Und ich sage euch, diese Bibelverse, die braucht dann kein Mensch mehr. Könnt ihr alle vergessen. Da braucht man niemanden mehr trösten. Da gibt es keine negativen Geschichten mehr. Da gibt es auch keine Schreckensnachrichten mehr. Vermutlich gar keine Nachrichten mehr, weil die sind ja meistens Schreckensnachrichten. Kein Schreien. Also wenn ihr heute irgendeiner wo schreit, dann schrecken ja alle auf, weil jeder weiß, okay, da ist irgendwas. Kein Angstschrei. Und ich stelle euch vor, die Geschichte in der Schweiz, wie da Menschen Panik ausgehabt haben und versuchen da rauszukommen, aus diesem Keller zu fliehen. Jammerrufe jetzt, im Nachhinein schluchzen. Keine Hilferufe, nix. Das gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Und keine Schmerzen mehr. Also wer ist von euch heute schmerzfrei durch den Tag gegangen bisher? Also ein paar wenige gibt es. Ja, andere sagen ja, also wenn du morgens Schmerzen hast, dann weißt du lebst noch. Ja. Aber Schmerzen gehören dazu, die kommen irgendwann im Leben. Und ich stelle euch vor, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Die sind einfach weg. Einfach weg. Du kannst essen, was du willst, da plagt dich nichts. Du kannst so viel essen, wie du willst, macht dir auch nichts. Du kannst Sport treiben und passiert nichts. Das alles wird für immer und ewig vorbei sein. die ganzen Konsequenzen des Sündenfalls, Schmerz, Mühe, Schuften, Schwitzen, erschöpft sein, total am Ende sein, alles ist weg. Und ich muss sagen, ja, das klingt wie ein Wunschtraum. Zu schön, um wahr zu sein. Manche würde sagen, ja, wer das geschrieben hat, der war ein Träumer. Ich sage, nee, das war kein Träumer. Vielleicht deswegen auch dieser fünfte Vers, nochmal diese Bekräftigung, nochmal diese Bestätigung, das gilt wirklich. Wenn der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind gewisslich und wahr. Siehe, ich mache alles neu. Schaut genau, wenn es siehe steht, ihr müsst immer in der Bibel wissen, wenn siehe steht, dann heißt es immer, Achtung, schau genau hin. Das ist wirklich absolut zuverlässig. Das ist kein Fake, kein Wunschtraum, sondern das wird passieren. Das wird passieren. Und damit haben wir diese Losung ausgepackt. Und eigentlich wäre ich jetzt eigentlich verrückt mit der Predigt. Weil eigentlich können wir jetzt einfach nur noch sagen, wir sagen jetzt danke, Jesus, und freuen uns. Und ich habe wirklich lange überlegt, was bedeutet dieser Bibelvers? Und ich muss euch sagen, der wirkt, glaube ich, wie kaum ein anderer Text in der Bibel in mein Leben hinein. Ich war damals 19 Jahre alt, Zeltlager in Leitzweiler. Ich war Jungscharmitarbeiter, habe meine Zeltgruppe gehabt. Und ich weiß heute noch, wie ich mit meiner Truppe draußen saß. Wir haben in der Bibel gelesen und haben diesen Text gelesen. Und dieser Text, der war so eindrücklich für mich damals mit 19 Jahren und hat seitdem meine ganze Zukunft geprägt. Und ich bin überzeugt, auch wenn wir jetzt Amen sagen würden, dieser Text, wenn wir das verstanden haben, wenn das in unser Herz gerutscht ist, das wird unser ganzes Leben verändern. Und deswegen lese ich ihn jetzt nochmal im Zusammenhang und stelle nochmal die Frage, macht das was mit dir? Macht das was mit dir, was hier beschrieben wird? Wenn es heißt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herankommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selber wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewisslich und wahr. Also die stellen alles auf den Kopf. Und kaum etwas, würde ich sagen, kann dein 2026 so prägen und darüber hinaus, für dem, was das bedeutet. Aber ich will nur ein paar Gedanken trotzdem dazu sagen, zum Schluss. Aber ich dachte, ich mag es am Ende und habe draußen so ein Plakat aufgehängt, wie es heute so üblich ist, wenn Leute Videos ins Netz stellen, irgendwas sagen, preisgeben, Insta, YouTube, was auch immer. Dann enden die meistens am Ende. Und jetzt bin ich aber gespannt, was ihr denkt. Bitte schreibt es in die Kommentare. Und ich habe so ein paar kleine Punkte noch von meiner Seite. Und deswegen draußen ist so ein Plakat hier, hinter der braunen Tür mit Eddings. Und schreibt doch mal auf, was es für euch bedeutet, wenn es heißt, siehe, ich mache alles neu. Leben in Richtung neu, das bedeutet für mich. Drei Sachen für mich persönlich, als kleiner Anfang. Nämlich Leben in Richtung neu heißt, dass ich jetzt schon einen tiefen Trost habe, in guten Zeiten wie in schweren Zeiten. Und die Offenbarung, also normal sind ja so Zukunftsszenarien und Zukunftsbücher oder Filme ja oft welche, die so Angst machen. Und interessanterweise wird eben die Offenbarung als ein Trostbuch beschrieben. Also nicht, was uns runterziehen soll und Angst machen soll, sondern was uns trösten soll. Und diese Verse, ich finde, die trösten. Und mit dieser Aussicht zu leben, dass jetzt hier nicht alles drin leben muss, dass ich hier irgendwann fertig ist und dass dann was Neues kommt, oder? Das ist doch Das ist doch eine Aussicht. Und ich behaupte, es gibt auch Kraft, das Schwere, was so oft da ist und vielleicht auch vor uns liegt, durch viele Einschränkungen, die wir haben, dass wir damit auch klarkommen und die aushalten kommen können, weil was Neues kommen wird. Und deswegen mein zweiter Gedanke: Leben in Richtung neu bedeutet auch, hier lebt sich's anders. Also viele Menschen haben ja so das Problem oder die Angst, immer was verpasst zu haben. Weißt du, kennt ihr so Leute, wo das Gefühl haben, sie haben ihre Jugend verpasst oder das verpasst, ja, und versuchen das alles nachzuholen. Und es ist dann manchmal ein bisschen krampfhaft und ein bisschen komisch, weil es meistens nicht geht. Oder ich hatte letztes Jahr zwei Momente mal mit zwei Menschen, die für mich extrem prägend waren. Da habe ich einem zu seinem 60. Geburtstag gratuliert und das fröhlich gemacht und habe mich für den gefreut, dass er heute Geburtstag hat. Und dann war der plötzlich voll getroffen. Er sagt, ja, 60, aber es ist halt nicht mehr, wie es mit 50 war. Und richtig frustriert, dass er jetzt schon 60 ist, richtig frustriert. Der nächste, auch ein pensionierter Zahnarzt, haben wir auch geschwätzt, der Mitte 70 war und auch völlig frustriert war, dass er schon so alt ist und ist halt so irgendwie, muss man irgendwie mit klarkommen. Und da musste ich lange drüber nachdenken, über die zwei Begegnungen und verstehe das, wenn einem die Zeit davonläuft, ja, das Leben hat ja so viel zu bieten, so viel Schönes auf dieser Welt, so viele Länder, so viele Themen, die man gerne vielleicht haben würde, so viele Berufe, die man vielleicht ergriffen hätte, aber Leute, da kommt noch mehr. Also es ist nicht alles hier drin, was geht. Deswegen macht es mich entspannter. Und ich habe noch auch einiges vor, ich habe auch noch einige Ideen, aber ich muss keine Bauwerke hinterlassen, ich muss am Ende nichts irgendwie groß rausbringen, sondern am Ende ist ja eh alles, wie wir gelesen haben, für die Katz. Also deswegen, das Leben ist ein Stückwerk, nichts ist perfekt, maximal ein Moment. Und die zu feiern, ich glaube, das ist schon gut, die Momente zu feiern und zu leben und vor allem dann eben ganz groß werden lassen. Mein dritter Gedanke, Leben in Richtung Vorfreude. Man sagt ja, Vorfreude ist die schönste Freude und da ist ja was dran. Also ich finde immer, alle Sprüche, die sich so in unseren Alltag reingeschafft haben, da haben schon ein Stück weit Wahres. Und die Vorfreude ist ja schon ein Vorgeschmack auf dessen, was kommt. Und ich hatte da meinen alten Gemeindeleiter. Das war ein ganz toller Mensch. Und dann, wenn das so ein Essen war, dann war für ihn ganz wichtig, so ein Gedeck habe ich da mal abgebildet. Wenn er sein Gedeck angeguckt hat, dann war für ihn ganz wichtig, dass ein Teil hier liegt. Ein Teil. Wenn ihr das mal anschaut, das Gedeck, was würdet ihr denken, ist da ganz wichtig? Der kleine Löffel. Der kleine Löffel. Was ist der kleine Löffel? Genau, ein Prophet. Weil alle wissen schon, es gibt auch noch Nachtisch. Und das hat eine Bedeutung. Das eine Vorfreude, ja, und dann sitzt man da, gerade bei einer Hochzeit hat man ja gehabt, und dann so ein tolles Gedeck, und dann weiß jeder, oh, es gibt noch Nachtisch. Und dann die Steigerung liegt an die Menükarte da. Ich liebe das ja auch, gell? Und dann die Menükarte miteinander durchlesen, dann mit dem Nachbarn, oh, guck mal hier, Rinderbraten und Roulade. Da hältst du ja fast nicht mehr aus, ja? Aber diese Vorfreude, die hat so eine große Bedeutung und weckt den Hunger und da fängt dann Kopfkino an. Und ich würde sagen, diese Verse, dieser Bibelvers und das Drumherum, was uns hier Johannes mitgibt, Leute, das ist mehr als eine Vorfreude. Und sich da immer wieder hineinzuleben, hineinzudenken und hineinzuträumen, das macht unser Leben anders hier auf dieser Welt. Das verändert uns, das prägt uns ganz, ganz stark. Und ich hoffe, ich habe da noch viele Ideen, wo ihr nachher draußen kommentieren dürft oder die nächsten Sonntage oder wenn ihr hier mal im Haus seid. Und ich möchte jetzt schließen mit dem, was hoffentlich passiert ist mit dem Bibeltext. Wir singen jetzt an dieses Lied Ewigkeit. Und da ist im Refrain, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und dann dieser Satz, du hast sie mir ins Herz gelegt. Und wenn das passiert ist mit diesen Versen, wenn wir die lesen, vielleicht durch die Predigt, dass Gott uns die Ewigkeit in unser Herz hineinlegt, dass sie da ganz tief drin verankert ist, dann wird die uns prägen und unser Leben immer wieder auf den Kopf stellen. Und dafür würde ich jetzt gerne noch beten für euch und für uns selber und für die Menschen, wo es gar richtig schwer haben. Jesus, ich danke dir, dass wir diese Losung haben, diese Bibelverse haben und dass es wirklich nicht nur ein Wunschtraum ist, sondern absolut Realität wird. Und ich hoffe, dass ein wenig Vorfreude rüberkam, Jesus, dass du die geweckt hast, dass das groß wird in unserem Herzen. Und ich bitte dich, dass du vor allem die jetzt das erleben lässt, denen es wirklich nicht gut geht, die traurig sind, die es gerade ganz arg schwer haben, die viele Schmerzen haben. Du siehst die Opfer, die jetzt im Krankenhaus liegen, noch in der Schweiz, die schwer verletzt sind und nicht mehr wissen, wie sie mal aussehen werden, Jesus. Die Angehörigen, die trauern, Schmerzen haben, die noch warten, dass man ihre Kinder und Jugendlichen findet, Jesus. Bitte lass sie trösten. Wir bitten dich jetzt für die vielen Kriege und Chaos in dieser Welt, Jesus. Greif doch bitte ein. In Venezuela, in Ukraine, in Afrika, in Israel und so viele andere Herde, Jesus. So viel Leid und Schmerz, Geschrei und vieles, was jetzt noch da ist. Ich bitte dich, dass es jetzt schon aufhört, weniger wird. Und dass wir vor allem diesen Trost haben, das wird irgendwann ein Ende haben, Herr. Wir bitten dich für das Jahr 26, präge dieses Jahr mit diesem Bibelvers und lass die Hoffnung groß werden in unserem Herzen. Amen.